Hallo.
Hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, wir haben einige Zuschriften bekommen aufgrund der letzten Folge, die wir hatten. Und da hattest du ja die Folge
mit der Gypsy Blanchard.
Genau. Und da hatten uns zwei Hörerinnen darauf hingewiesen, dass es da doch eine Serie gibt. Und zwar heißt die Serie The Act. Ich habe mir das auch gleich mal angeguckt. Und das ist ja wirklich wie die Geschichte, die du erzählt hast. Mhm. Das nochmal ganz kurz zur Ergänzung deines Falls letzte Woche. Ja, Tanja, ich habe heute, glaube ich, eine Kurzgeschichte. Mit der fange ich jetzt gleich mal an. Und zwar, es gibt ja auch mysteriöse und komische Fälle, die auch in der Nähe vor den Toren Hamburgs geschehen sind. Und zwar, da komme ich zum 22. Juli 2015.
Was ja mein Geburtstag ist, um das mal ganz kurz.
Ist es wirklich?
Ja.
Sagt dir der Ort Drage denn auch was?
Kommt mir bekannt vor.
Das ist so ein kleines Dörfchen bei Hamburg. Und zwar die 12-jährige Miriam ist seit längerem krankgeschrieben und chattet am letzten Schultag nachmittags mit ihrer Freundin ein letztes Mal. Um 16.30 Uhr fährt ihre Mutter von der Arbeit nach Hause. Ein letztes Mal. Ihr Mann Marco ist zu Hause und führt an diesem Nachmittag unterschiedliche Gespräche, unter anderem auch mit seinem Schwiegervater, dem er abends um 20 Uhr erzählte, dass seine Tochter und Ehefrau bereits schliefen.
Und da
das fand er übrigens sehr verwunderlich.
Ja, und da kommt mir ins Gedächtnis, ob das dieser Fall ist, wo die Fahrräder dann an der Brücke gefunden wurden.
Um 20.58 Uhr meldet sich sein Handy ab, also von dem Vater. Zwei Tage später meldete der Chef der Mutter sie als vermisst. Die große Tochter Silvia wurde informiert und ging mit der Polizei zu ihrem ehemaligen Elternhaus. Alle Portemonnaies waren noch da, Handys lagen im Haus, Fenster waren auf Kipp und eine mauzende Katze bettelte nach Fressen. Tanja, beide Autos im Carport, keine Kampf- oder Blutspuren. Ist das nicht mysteriös?
Mhm.
Kurze Zeit später entdeckt ein Spaziergänger die Leiche des Familienvaters am Ufer, gefesselt an einem 25 Kilo schweren Betonklotz.
Okay.
Von der Mutter und der Tochter fehlt bis heute jegliche Spur. Und da mit den Fahrrädern bist du gar nicht mal so falsch, weil da war tatsächlich das Fahrrad der Mutter.
Mhm.
Und da es oft so Streitigkeiten in der Familie gab und auch eine Trennung im Raum stand, ging die Polizei von einem erweiterten Suizid aus, in dem der Vater erst Mutter und Tochter umbrachte und sich dann mit dem Betonklotz von einer Brücke runterstürzte.
Mhm.
Das passte aber irgendwie alles zeitlich nicht und deshalb und ist der Fall bis heute ungelöst.
Ja, jetzt habe ich mich nämlich daran erinnert.
Ja.
Ich glaube, die Tochter, die Silvia, die war da ganz engagiert in diesem gesamten Fall und ist da bis heute noch auf der Suche nach Antworten. Ist ja auch klar, geht ja um ihre Schwester und ihre Mutter.
Ja, vor allen Dingen ihr Stiefvater, das ist ja nicht ihr leiblicher Vater, der hat in einer Chemiefabrik gearbeitet und hätte den Zugang gehabt, die Leichen mithilfe bestimmter Chemikalien verschwinden zu lassen. Man weiß es nicht.
Ja.
Auch die Mutter hätte bei einem gemeinsamen Suizid auf jeden Fall einen Abschiedsbrief hinterlassen, hat die große Tochter gesagt. Ja, und dann gab es ja auch noch eine Zeugenaussage, nachdem dieser Fall auch bei Aktenzeichen Y war, dass in einem Mühlenteich Schreie zu hören waren und dumpfe Geräusche. Aber das hier nicht gepasst von dem Zeitablauf.
Mhm.
Also somit.
Ja, wir werden das vermutlich nie erfahren.
Genau.
Ja, dann gehen wir mal zu meinem Fall. Der ist zum Glück gelöst, aber wir haben ja immer in unserem Text unter unserer Podcast-Beschreibung drin stehen eine Triggerwarnung.
Ja.
Ich möchte jetzt aber nochmal hier auch formulieren, weil das wirklich ein ganz, ganz schlimmer, grausamer Fall ist.
Gut, Tanja.
Und was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt schon wissen, ist der Titel. Den kennst du ja noch nicht, aber den sage ich dir jetzt schon mal. Und zwar geht es nämlich um Richard Trenton Chase. Und er wurde genannt, und das wird auch sicherlich unser Titel sein, der Vampir von Sacramento.
Der sagt mir jetzt so nichts.
Nee, der hat
mir nur den Samt Vampir von Düsseldorf. Ich glaube, den habe ich sogar selber mal gemacht.
Ja, und mir hat er auch nichts gesagt, obwohl der Fall eigentlich auf eine tragische Art und Weise spektakulär ist. Ich war selber überrascht, dass ich noch nichts von dem gelesen hatte. Und zwar ist es ganz wichtig, einmal kurz in die Kindheit von ihm zu gucken. Der ist 1950 geboren und seine Eltern hatten eine sehr, sehr unglückliche Ehe. Und die Mutter hat immer behauptet, der Vater würde Drogen nehmen und wollte sie vergiften. Und das zieht sich eigentlich durch seine ganze Lebensgeschichte. Er hat später behauptet, seine Mutter hätte ihn missbraucht und ebenfalls häufiger versucht, ihn zu vergiften. Und er hat dann schon im Jugendalter sehr viel Alkohol getrunken, Brandstiftung begangen und Tierquälerei. Da komme ich später nochmal zu. Er hatte relativ wenig Freunde, weil er eben auch schon im Jugendalter einfach komisch war. Er war auch in psychologischer Behandlung kurze Zeit und dann nochmal etwas länger stationär, dass er mehrere psychotische Störungen hat. Er hat immer behauptet, sein Herz würde schrumpfen und irgendwann nicht mehr schlagen. Er hat behauptet, er wird die ganze Zeit vergiftet, sodass sein Blut zu Pulver wird.
Also er hat immer den Verdacht gehabt, dass seine Mutter ihn vergiftet.
Ja, seine Mutter und dann auch unterschiedlich. Außerirdische etc. Also er ist da.
Also ist es nicht so Hypochonder, sondern eher auf einer anderen Art.
Bei ihm wurde Hypochondrie festgestellt, aber in Kombination eben ja mit diesen anderen psychotischen Störungen. Er hat dann zum Beispiel behauptet, ihm wäre seine Lungenarterie geklaut worden. Und was jetzt fast schon einen lustigen Charakter hat, ist es aber natürlich nicht. Er hat sich ganz häufig eine Orange an den Kopf gehalten und behauptet, das Vitamin C würde auf diese Art und Weise direkt vom Gehirn absorbiert werden.
Oha.
Und
da war da so einiges nicht in Ordnung bei ihm scheinbar.
Ja, und das haben auch die Pfleger erzählt. Er war dann ja länger in stationärer Behandlung.
Wie alt war er zu dem Zeitpunkt?
Das war im Jugendalter.
Okay.
Und 1976, ich hatte das ja schon erzählt, also da war er dann 26, dass er eben in einer geschlossenen Anstalt war für einige Zeit. Und da ist er hingekommen, weil er sich Kaninchenblut injiziert hatte und dadurch eine Blutvergiftung bekommen hat. Und als er dann im Krankenhaus war und erklärt hat, dass er sich das Kaninchenblut injiziert hat, damit er sein Blut, was zu Pulver wird, eben am Fließen hält, da wurde er dann eingewiesen. Und in dieser Anstalt war er der schrecklichste Patient. Die Pfleger, die waren angsterfüllt vor ihm, weil die ganz häufig ins Zimmer reingekommen sind. Ich finde, das kann man sich auch so vorstellen. Die sind ins Zimmer reingekommen und er saß vor ihnen mit blutverschmiertem Mund, weil er Vögel gegessen hatte.
Oh Gott.
Ja.
Die hat er dann gefangen da irgendwo?
Ja. Und er wurde dann 1977 entlassen, übrigens gegen den Protest der Pfleger, die alle gesagt haben, der darf nicht entlassen werden.
Aber offiziell als geheilt.
Offiziell als nicht geheilt, aber als stabil. Okay. Und seine Eltern haben ihm dann eine Wohnung besorgt.
Stell dir vor, du hast ihn als Nachbarn.
Und 1977, also im selben Jahr, wurde er auch beispielsweise einmal angehalten von der Polizei. Und er hatte hinten in seinem Auto so ein Eimer voll mit Blut und sein T-Shirt war auch blutverschmiert. Er hat behauptet, er wäre halt Jäger und das haben die ihm auch sofort geglaubt. Es stimmte insofern, als dass er in 3 Monaten insgesamt 6 Hunde und 6 Katzen gejagt, getötet und in Teilen eben gegessen hatte. Am 29.12.1977 beginnt jetzt seine kurze und grausame Mordserie. Er fährt in seinem Fahrzeug und der Ambrose Griffin, 51 zu dem Zeitpunkt, will gerade seiner Frau helfen, Einkäufe ins Haus zu tragen und er erschießt ihn aus dem fahrenden Auto heraus. Am 23.01.1978 folgt er der schwangeren Theresa Wallin in ihr Haus, erschießt sie, vergeht sich an ihr, verstümmelt ihre Leiche und badet in ihrem Blut. Also der hat sich das richtig so ein bisschen abgefüllt, um das, sich da drin zu suhlen. Und bevor ich jetzt zu dem letzten Mord komme und den letzten Morden, die dann auch zu seiner Verhaftung geführt haben, zwischen diesen Morden sind zum Beispiel auch noch so Dinge passiert, dass er einen Tag zu seiner Mutter gefahren ist und geklopft hat und eine tote Katze in der Hand hatte. Und dann hat er seine Mutter angeguckt, hat die tote Katze auf den Boden gelegt, hat mit seinen Händen ihren Bauch aufgerissen und hat das Blut draus getrunken.
Vor der Mutter?
Vor der Mutter und währenddessen geschrien. Und seine Mutter hat gar nicht reagiert, hat ihn nur angeguckt, sich umgedreht und die Tür zugemacht. Und hat es auch nicht gemeldet oder so. Ne?
Ja.
Also da denke ich mir schon, zu dem Zeitpunkt hätte man sicherlich wissen müssen, dass dieser Mensch nicht frei unterwegs sein sollte.
Aber die Mütter sind manchmal ja auch so zu den Söhnen. Das sieht man auch bei Ted Bundy. Da war die Mutter ja auch so, die das ziemlich ignoriert hat alles.
Ja.
Ne?
Also zu den Eltern weiß ich halt nicht viel. Auf jeden Fall ist er am 27.01. in ein Haus eingebrochen und ist da auf Evelyn getroffen. Die hat er sofort getötet. Ihr Nachbar war auch da. Den hat er auch sofort getötet.
Also ist einfach wahllos auf irgendwelche Leute losgegangen.
Da komme ich gleich noch zu. Dann war noch der 6-jährige Sohn von der Evelyn mit dabei und der 22 Monate alte Neffe. Er hat dann, nachdem alle getötet waren, hat er die Evelyn vergewaltigt. Er hat Teile ihres Körpers gegessen. Er hat mindestens 12-mal mit dem Messer in ihren Anus gestochen. Und er hat dann so zugestochen bei ihr, dass das Blut quasi sich im Magen gesammelt hat. Mhm. Und dann hat er den Bauch aufgeschnitten, hat einen Joghurtbecher genommen und hat damit das Blut quasi
ausgeschöpft
und dann getrunken.
Oh Gott, du hast ja heute wieder einen Täter.
Deshalb habe ich das vorab gesagt, weil das wirklich, wirklich heftig ist. Und jetzt komme ich tatsächlich noch zum Schlimmsten aus meiner Empfindung heraus. Er ist mit der Leiche dieses 22 Monate alten Kindes geflohen, weil eine Spielkameradin des Sohnes, die im Nachbargarten war, was gehört hatte und ihrem Vater Bescheid gesagt hat. Er ist also Hals über Kopf geflohen und man hat dann in seiner Wohnung rekonstruieren können, später als man ihn gefunden hat, dass er von dem Kind ebenfalls das Blut getrunken hat und er hat dem Kind den Penis abgeschnitten und als Strohhalm genutzt.
Oh Gott,
das
krass.
Ja, und man hat in dem Badezimmer auch noch Teile von Hirnmasse von dem Nachbarn gefunden und geht davon aus, dass er eben Hirnstücke des Nachbarn gegessen hat. Er wurde
Wie
dann,
das auch in der Wohnung ausgesehen haben muss, in diesem Haus. Ne?
Ja, und er wurde dann von einer ehemaligen Schulfreundin zufällig 2 Stunden nach der Tat mit blutverschmierten Klamotten gesehen. Man hatte am Tatort Hand- und Sohlenabdrücke von ihm und von daher war man da relativ schnell ihm schon auf der Spur. Man hatte einen Profiler, man hatte eben die Zeugin und er wurde am nächsten Tag festgenommen. Er hat gesagt, es ging gar nicht anders, er musste töten. Er hatte eben diese Vergiftung im Blut und musste eben, damit sein Blut nicht zu Pulver wird, andauernd töten. Und was er auch sehr häufig gemacht hat, ist, dass er die Organe noch vorher kurz in Cola eingelegt hat und dann den Sud quasi davon getrunken hat. Das dachte er auch, dass ihm das hilft. Und zu deiner Frage von vorhin, er hat behauptet, Stimmen hätten ihm befohlen zu töten. Und er ist dann durch die Straßen gelaufen und hat überall geguckt, ob die Tür auf war. Er wurde nämlich auch gefragt, warum er nie eingebrochen ist. Und er hat gesagt, naja, eine verschlossene Tür bedeutet ja, ich bin nicht willkommen. Aber eine offene Tür bedeutet eben, ich bin eingeladen. Und deshalb war das völlig zufällig, die Auswahl seiner Opfer.
Kann man ja auch sehen, dass der wirklich, wie er getickt hat, dass er eigentlich auch wirklich sehr höchst gefährlich war. Ne?
Ja.
Dass die das wirklich, ihn da komplett falsch eingeschätzt haben und ihn entlassen haben. Ne?
Ja, genau.
Eigentlich sind da die Schuldigen zu suchen.
Ja. Letztendlich wurde er für 6 Morde zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt und hat dann aber am 26.12.1980 Selbstmord begangen. Und zwar hat er ganz viele Tabletten bekommen gegen seine Störungen und unter anderem sehr starke Tabletten gegen Halluzinationen, die er wohl hatte. Die hat er alle gesammelt, nicht genommen und dann alle auf einmal genommen, sodass er sich damit dann selbst getötet hat.
Auch da gab es wieder den Fehler, weil normalerweise wird das ja kontrolliert, ob man auch wirklich seine Tabletten nimmt.
Das stimmt, aber jetzt muss man sagen, das war in den späten 70er, Anfang 80er, da war das natürlich alles auch noch nicht so wie heute.
Ja, ja, also es war ja wirklich eine ganz schlimme Geschichte heute, Tanja.
Mhm.
Ich habe ja noch was anderes, bevor ich zu meiner Geschichte komme. Und zwar bin ich auf so eine Großstadtlegende gestoßen. Und diese Geschichte, die gibt es in verschiedenen Versionen. Die gibt es einmal aus Amerika, aus Indien und sogar aus Nordrhein-Westfalen. Und die wird immer relativ gleich erzählt. Mhm. Und da gibt es sogar einen Song von Großstadtlegenden featuring Swiss, der sich diesen Fall als Lied komponiert hat.
Mhm.
Und zwar geht es darum, dass ein Mädchen um die 16 immer gerne abends weggehen möchte. Und die Eltern, die wollen das nicht. Und das Kind halt dann trotzdem immer sich rausschleicht und sich mit Freunden trifft, pipapo. Und eines Abends ist sie dann noch in einer Bar. Sie war mit zwei anderen Freundinnen da, die waren dann schon weg. Und sie wollte dann auch alleine dann gehen. Und dann kam so ein Junge da rein. Da hat sie gesagt, ach, der sieht ja ganz interessant aus. Und dann haben sie auch zusammen was getrunken. Und hat sie festgestellt, dass er nicht alleine war, sondern die waren zu dritt. Und die haben dann nicht nur einen Drink getrunken, das wurden dann auch 3, 4 Drinks. Und zwischendurch hat sie dann auch K.O.-Tropfen bekommen. Mhm. Und dann haben die 3 Jungs sie mit nach Hause genommen und sie alle vergewaltigt. Sie hatte eine Tüte über den Kopf gekriegt, damit sie sich auch an nichts erinnern kann, an wo sie ist und so. Und dann haben sie noch einen 4. Freund angerufen, der dann auch noch kam, der sie auch auf brutalster Weise vergewaltigt hat und am Schluss die Tüte runtergenommen hat und gesehen, dass es seine Schwester war. Das nicht heftig?
Oh Gott.
Und er konnte mit dieser Schuld überhaupt nicht leben und hat dann die Schwester und sich selber erschossen. Und dieser Fall soll in Nordrhein-Westfalen passiert sein. Und das ist halt diese Stadt, diese Großstadtlegende, die auch immer wieder erzählt wird. Aber diese Geschichte habe ich in der gleichen Version auch schon aus Indien gelesen und wie gesagt aus Amerika. Was an dieser Geschichte nun dran ist, bleibt jetzt das große Rätsel. Vielleicht können unsere Hörerinnen und Hörer auch nochmal da was zu sagen. Jedenfalls, so wurde sie mir übertragen. Mhm. Und wie gesagt, das Lied kannst du dir auch mal anhören oder ihr auch mal. Da wird dieser Fall genauso geschildert als Rap.
Ja.
Gut, dann komme ich jetzt zu meiner Geschichte. Die ist auch nicht so ganz ohne heute. Heute schlägt es mich nach Brasilien. Genauer gesagt, in die Stadt Canelina. Hier lebt die junge Rosalba mit ihrem Freund Zulmia. Rosalba ist 26 Jahre und erwartet bald Nachwuchs. Sie kann es kaum erwarten, ihr Kind zu bekommen und verbreitet jetzt schon die Nachricht auf Facebook und Co. Sie postet voller Stolz Fotos mit rundem Babybauch in einem knallroten Kleid und rosafarbenen Blumenkranz im Haar. Stichtag für die Geburt ist der 20. August 2019. Ab diesem Zeitpunkt sollte die junge Familie zu dritt sein. Ein Name war auch schon gewählt. Das Kind sollte den Namen Antonella tragen. Sollte. Denn im Januar passierte bereits das Unvorstellbare. Rosalba erlitt eine Fehlgeburt. Die kleine Blume, was Antonella heißt, sollte nie erblühen. Sanft küsst Valdeli seine 24-jährige Frau Flavia auf die Stirn und berührt dabei ihren kugelrunden Bauch. Das Paar erwartet ihr erstes Kind. Es ist ein Wunschkind und es gab anfänglich Schwierigkeiten, dass Flavia überhaupt ein Kind bekommen konnte. Doch nun hat es geklappt und beide wissen auch, dass es ein Mädchen werden wird. Beide gingen zu einem Fotografen und ließen diesen Glücksmoment festhalten. Sollte dies Foto das letzte Foto sein, was Valdeli als Erinnerung bleiben sollte, Tanja? Die Zeit schreitet voran. Freunde brachten schon die ersten Babygeschenke vorbei. Valdeli postete die Geschenke voller Stolz in den Medien. Alles nimmt bis dahin seinen ganz normalen Lauf. Wäre da nicht noch ihre damalige beste Schulfreundin, die Rosalba? Mhm. Wir erinnern uns, das war diejenige, die ihr Kind durch eine Fehlgeburt verloren hat. Flavia befand sich in der 36. Schwangerschaftswoche und Rosalba organisierte eine Babyparty in São João Batizada. Das ist ein kleiner Ort im Nordosten Brasiliens. Rosalba hatte Dutzende ehemalige Schulfreundinnen eingeladen und es sollte ein rauschendes Fest werden. Die Feier sollte am 27. August stattfinden und nach diesem Datum herrschte helle Aufregung in dem Ort. Flavia war verschwunden. Weder SMS oder WhatsApp-Nachrichten wurden beantwortet, noch auf Post im Internet von Freundinnen wurde reagiert. Auch Rosalba teilte im Internet den Suchaufruf und beteiligte sich an der Suche. Sollte das vielleicht von ihr als Täterin ablenken, Tanja? Zu diesem Zeitpunkt war Flavia bereits tot und deshalb konnte sie natürlich auch nicht auf die Suchanfragen reagieren. Es sollte auch nicht lange dauern, bis Flavia mit eingeschlagenem Schädel in einem Innenhof einer Töpferei gefunden wurde. Zur gleichen Zeit rannte Rosalba mit dem blutverschmierten Baby auf dem Arm ins Krankenhaus und behauptete, sie hätte es überraschend auf der Straße bekommen. Die Ärzte haben ihr natürlich nicht geglaubt, denn sie hatte keinerlei Entbindungsspuren am Körper vorzuweisen. Auch das Baby hatte mehrere Schnittwunden.
Oh.
Daraufhin rief das Personal die Polizei und Rutzalba wurde festgenommen. Das Baby wurde 4 Wochen zu früh, man muss es mal so sagen, aus Mamas Leib gerissen, ja. Überlebte aber und bekam den Namen Cecilia. Rutzalba gestand die Tat völlig emotionslos der Polizei. Sie habe die Tat 6 Wochen lang geplant und schlief ein mit dem Gedanken und wachte auf mit dem Gedanken. Anscheinend hat ihre eigene Fehlgeburt solch Trauma ausgelöst, was selbst vor einem Mord nicht zurückschreckte. Ein Tag vor der Babyparty lud sie alle Gäste wieder aus und lockte Flavia in einen Hinterhalt, nahm einen Pflasterstein und erschlug sie damit. Danach schnitt sie ihr das Baby aus dem Leib und rannte damit ins Krankenhaus. Das Baby kam dann in ein anderes Krankenhaus mit einer entsprechenden Spezialabteilung. Selbst hier wollte noch ihr Freund Zulmia das Baby entführen und wurde ebenfalls verhaftet.
Ach, der steckte da mit unter einer Decke.
Mhm. Zuerst hat sie es verheimlicht, die Fehlgeburt.
Ja.
Und letztendlich sollte er das Kind dann holen.
Das heißt, er war ihr Komplize bei der ganzen Sache.
Genau. Flavia und Faldeli waren ein echtes Traumpaar und bereits seit 2015 zusammen und seit 2019 verheiratet. Statt den ersten Hochzeitstag zu feiern, musste Faldeli seine Frau zu Grabe tragen. Faldeli hat bis heute sein Hochzeitsfoto nicht von seiner Facebook-Seite genommen. Man könnte denken, diese Seite gehört zu einem glücklichen Hochzeitspaar, wie es so viele bei Facebook posten, wenn da nicht das Wort Luto stehen würde, was auf Deutsch Trauer bedeutet. Bis heute wartet Rutzalba noch auf ihren Prozess. Somit steht hier noch eine Verurteilung aus.
Hm.
Ja, Tanja, das war meine Geschichte und die fand ich jetzt auch nicht ganz ohne.
Ja, und das wäre auf jeden Fall mal interessant, wenn du uns alle auf dem Laufenden hältst, wenn es da ein Urteil gibt.
Ja, da wird dir bestimmt einiges berücksichtigt bestimmt.
Ja.
Ein gewisses Trauma. Aber wir sind da keine Richter.
Ja.
Und wir müssen uns da wohl noch etwas gedulden.
Ja.
Aber das werde ich dann auf alle Fälle nochmal aufgreifen.
Ja, das ist auch gut.
Ja, Tanja, ich fand, unsere beiden Geschichten waren ziemlich blutrünstig.
Ja, sehr brutal.
Wenn man das sich so immer so vor Augen hält.
Ja, absolut.
Und auch diese Großstadtlegendengeschichte, die fand ich jetzt auch nicht ganz ohne. Und vor allen Dingen musste ich da noch an eine Geschichte denken, die ich mal erzählt hatte. Da ging es ja um eine Frau, also um eine Mutter, die versehentlich ja in einem Swingerclub Sex mit ihrem Sohn hatte. Ja, aber vielleicht können unsere Hörerinnen und Hörer uns da nochmal aufklären, ob es diese Geschichte, ob die wirklich in NRW passiert ist oder vielleicht doch in Indien oder Amerika. Würde uns freuen, wenn ihr euch dazu nochmal bei uns meldet unter crimeupyourlife@gmx.de. Und in diesem Sinne sagen wir bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Crime Up Your Life.